Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese den Predigttext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18, die Verse 31 bis 43. Jesus nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden, und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber verstanden nichts davon, und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Es geschah aber, als er in die Nähe von Jericho kam, da saß ein Bettler am Wege und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da verkündeten sie ihm, Jesus von Nazareth ginge vorüber. Und er rief: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl, ihn zu sich zu führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach: Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Liebe Schwestern und Brüder, ich bewundere Menschen, die einen Traum haben und für diesen Traum Opfer bringen. Opfer von Zeit, Kraft, Geld. Sportler jetzt bei den Olympischen Winterspielen, die seit Monaten, vielleicht seit Jahren trainiert, Zeit, Kraft geopfert haben und viel mehr noch. Und sicher ist es wirklich nicht das Wichtigste, dass am Ende eine Medaille herauskommt, sondern nur, dass ein Mensch sein Möglichstes gibt für seine Leidenschaft, für seinen Sport. Dass ein Mensch die Begabung, die er hat, auf den Punkt ausbildet und das Beste aus seinem Körper, aus seinem Geist herausholt. Ich bewundere diese Sportlerinnen und Sportler. Und nicht nur die Sieger, sondern vielleicht besonders auch die, die Fehler machen, Niederlagen in Kauf nehmen, um das nächste Mal dann wieder auf der Matte zu stehen. Und ich möchte mir von Ihnen ein bisschen von dieser Leidenschaft abschauen, möchte ebenfalls auch Opfer bringen für das, was mir wichtig ist. Aber ein Sportler ragt für mich in diesen Tagen bei den Olympischen Spielen heraus. Wladyslaw Heraskewitsch, der ukrainische Rennrodler. Vielleicht können wir sein Bild einmal sehen, wenn man es sehen kann. Ich hoffe es. Da ist er. Leider ist die gerade heute auch die Sonne ein bisschen hell, dass man die Beamer-Bilder nicht so gut sehen kann. Ja, dieser Rodler, Sie wissen es wahrscheinlich alle, trug einen Helm, auf dem 20 im Krieg getötete ukrainische Athletinnen und Athleten abgebildet sind. Die Charta des Olympischen Komitees verbietet aber öffentliche Meinungsäußerungen bei den Wettkämpfen und hat deshalb das Tragen dieses Helms untersagt. Aber Heraskewitsch sieht das anders. Und auch viele andere halten die Sache für eine Grauzone der olympischen Regeln. Das IOC hat deshalb Heraskewitsch einen Ausweg angeboten. Sie würden ihm für den Wettkampf einen anderen Helm zur Verfügung stellen und er könne seinen Helm dann nach den Wettkämpfen wieder aufsetzen. Aber für Heraskewitsch ging das nicht. Ihm war das Tragen dieses Helms wahrscheinlich so langsam gewachsen, eine heilige Pflicht. Er hat für diese Spiele seit Jahren viel investiert. Und jetzt verzichtet er lieber auf den Start, als seinen Helm zu tragen. Wir können vielleicht auch noch das zweite Bild mal anschauen. Da sieht man seinen Vater, wie er verzweifelt da sitzt, weint darüber, dass sein Sohn nicht starten darf und wie er dann von einem Helfer da getröstet wird. Warum hat sein Sohn verzichtet? Warum hat er so viel investiert und das dann nicht eingesetzt? Kann man den Sport von der Grausamkeit eines Krieges trennen? Kann man den Sport vom Leben trennen? Der ukrainische Sportler hat auf die Teilnahme am Wettkampf verzichtet. Die Menschen, für die er den Helm trug, die Opfer des Krieges in der Ukraine, waren ihm wichtiger als der Sport, für die er sich jahrelang vorbereitet hat. Für mich hat dieser Konflikt dieses ukrainischen Athleten, es kann jetzt auch wieder weg, das Bild, für mich hat dieser Konflikt des Athleten an den Konflikt Jesu erinnert. Auch Jesus hat sich für seine Wirksamkeit in Israel mit Hingabe vorbereitet. Vielleicht 28 Jahre oder wie alt war er? 30 Jahre lang hat er sich vorbereitet für sein Wirken in Israel. Seine Art der Vorbereitung war eine andere, war Gebet, Stille, das Studieren der Schrift, die Nähe zu Gott, die liebevolle Zuwendung zu den Menschen, das 40-tägige Fasten in der Wüste. Geistliches Leben bedarf der Vorbereitung, ja auch des Verzichts, der Hingabe an Gott und an die Menschen. Und Jesus hatte, wenn man es so nennen darf, Erfolge. Sein Wirken war heilsam. Seine Predigten waren vollmächtig. Die Menschen kamen von überall her, ihn zu sehen, ihn zu hören, ihn zu bewundern. Und manche wollten mehr von ihm, nicht nur Bewunderung, sondern Heilung, Freiheit, Liebe, Frieden, Erneuerung. Jesus an der Spitze seines Erfolgs. Und dann geschieht dies. Jesus greift sich seine Jünger, zieht sich mit ihnen zurück, um ihnen seinen Konflikt zu offenbaren. Er, der Menschensohn, so nennt er sich selbst, wird nicht die Goldmedaille gewinnen. Aber er ist doch so gut vorbereitet. Was könnte er mit dieser Beziehung zu seinem Gottvater alles machen? Alles wirken? Wie viele Herzen könnte er durch seine Predigten und Gleichnisse bekehren? Wie viele Menschen könnte er heilen von ihren Gebrechen und Verletzungen, ihren Ängsten? Er könnte mit seinen Heilungskräften und seiner Macht die Stürme zu stillen, die Welt verändern. Ohne Frage. Aber dann diese unbegreiflichen Worte. Ich, der Menschensohn, werde verspottet, statt zu glänzen. Werde misshandelt, statt Gewaltmenschen zu bändigen. Werde gegeißelt und gekreuzigt, statt zu leben und zu siegen. Und warum das alles? Was ist denn der Gewinn? Jesus sagt, ich werde am dritten Tage auferstehen. Der Sieg ist ein ganz anderer, ein unseren Augen verborgener. Christus auferstanden, was heißt das denn? Woran merken wir das denn? Wer redet denn da überhaupt noch von in unserer Welt? Die Jünger verstehen Bahnhof. Rien, nichts, niente. Sie aber verstanden nichts davon, heißt es. Der Sinn der Rede war ihnen verborgen und sie begriffen nicht, was ihnen gesagt war. Und verstehen wir es denn? 2000 Jahre nach diesen Ereignissen, die Kreuze hängen in unseren Kirchen, auf unseren Plätzen, an unseren Halsketten, der Gekreuzigte ist Kulturgut geworden. Aber haben wir deshalb mehr verstanden als die Jünger damals? Geht es uns nicht immer noch um die Goldmedaille? Die Erfolge? Messen wir den Wert unserer Arbeit nicht weiterhin mit unseren Maßstäben statt mit Christi-Maßstäben? Geht es vielleicht gar nicht darum, gefällig zu predigen oder gefällig zu sein? Geht es vielleicht um die Wahrheit, die schmerzhaft sein kann, die aneckt, gerade die Tage haben wir es in den Nachrichten gehört. Nawalny vergiftet worden, weil er die Wahrheit sagte. Geht es vielleicht um die Liebe, die nicht auf den eigenen Vorteil blickt? Sieht man es heute nicht, wie sehr die Angst Politiker und Menschen bestimmt? Dann lassen sich Politiker von Trump alles gefallen, verrückt, weil er das Geld, die Waffen, die Macht hat. So ist es, wenn alle kuschen vor den Mächtigen. Aber es gibt vielleicht Situationen, in denen wir für die Wahrheit, für das Leben, für die Liebe einstehen müssen, auch wenn es bedeutet, dass wir disqualifiziert werden, wie Herr Raskewitsch, unsere Möglichkeiten nicht mehr leben dürfen. Vielleicht werden wir sogar einmal vor die Situation gestellt, dass wir um der Liebe willen oder um des Glaubens willen auf Erfolg, auf Recht, auf Gerechtigkeit, ja, unter Umständen vielleicht sogar auf unser Leben verzichten müssen. Aber es geht in diesem Text noch um etwas Tieferes. Die Zusammenstellung dieser beiden Geschichten, die ja zunächst einmal gar nicht zusammenzugehören scheinen, ist beabsichtigt. Da ist das Unverständnis, geradezu die Blindheit der Jünger. Und auf der anderen Seite ist da dieser Blinde am Weg von Jericho. Die sehenden Jünger sind blind, während der Blinde sieht. Die Jünger verstehen den Leidensweg Jesu, den Leidensweg der Kirche, den Leidensweg der Nachfolgenden nicht, während der Blinde versteht. Und dann ausdrücklich es im Text so formuliert wird, und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach und pries Gott. Der Blinde folgt Jesus auf seinem Leidensweg nach, während die Jünger etwas später dann die Jesus-Nachfolge zunächst wieder beenden. Denn von ihnen wird es dann heißen, und sie flohen alle. Angesichts des Kreuzes Jesu fliehen sie. Wir befinden uns, und das glaube ich, zeitlich und gesellschaftlich an einer Wegschneise. Am nächsten Sonntag, am Mittwoch eigentlich schon, am Aschermittwoch, beginnt die Passionszeit. Der Weg Jesu führt an den Ort seines Leidens, führt nach Jerusalem. Die Jünger verstehen das immer noch nicht. Sie denken noch immer, es gehe um die Goldmedaille. Aber der Blinde, er sieht und versteht. Denn dieser Blinde hat uns allen etwas voraus. Er ist am Ende seiner eigenen Möglichkeiten. Er führt eine Bettelexistenz, lebt, weil er sich nicht selbst helfen kann, nicht arbeiten kann, wirken kann, nur von dem, was andere ihm geben. Wir leben im Wahn, alles noch selbst in Händen zu halten. Die Macht über unsere Kirche, die Macht über unser Leben, die Macht, den Frieden hinzubekommen, die Möglichkeiten, eine neue Existenz zu führen. Unsere eigenen Möglichkeiten stehen uns aber in Wirklichkeit im Wege. Der Blinde hat das nicht. Und darum tut er das einzig Richtige. Als er vernimmt, dass Jesus an ihm vorübergeht, fängt er an zu schreien. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Erstaunlich sind seine Worte. Er ruft Jesus als Messias an. Als Sohn Davids, das ist der Messiasname des Alten Testaments. Er sieht offenbar schon hier, dass Jesus ein Besonderer ist. Nein, nicht ein Besonderer, er ist der Einzige, der, durch den Gott diese Welt und unser Leben erneuert. Und der Blinde sagt noch etwas. Erbarme dich meiner. Da ist kein Anspruch, kein ich hab's doch irgendwie verdient. Da ist auch kein Vorwurf, warum muss ich nur so viel leiden? Alle Selbstrechtfertigung, jeder Anspruch hört hier auf. Erbarme dich meiner. Die Umstehenden fahren ihn an, er solle schweigen. Wird die Menschheit nicht durch solche Schreie, erbarme dich, in ein schlechtes Licht gerückt? können wir nicht selbst handeln? Machen wir uns nicht selbst klein, wenn wir alles in Gottes Erbarmenshände legen? Sollen wir nicht unsere Möglichkeiten, Frömmigkeiten einbringen? Sollen wir uns wirklich vor Gott so klein machen, unsere eigenen Möglichkeiten, Wege, Anstrengungen fahren lassen und wirklich uns ganz in Gottes Hände legen? Kann das Jesus wollen? Und sie fuhren ihn an, er solle schweigen. Aber dieser Blinde, ihr Lieben, er sieht etwas, was wir Jesusgläubige und Kirchenleute manchmal eben nicht mehr sehen. Er sieht, dass in diesem einen Jesus von Nazareth uns von Gott das Leben gegeben wird. Alles, was wir brauchen. Und deshalb lässt sich der Blinde auch trotz aller Psst und Schweigrufe den Mund nicht verbieten. Er schreit umso lauter. Und du und ich, wir sollen mit ihm schreien und uns von keinem mehr, auch keiner Scham mehr, den Mund verbieten lassen. Ja, wir haben unsere scheinbaren Möglichkeiten zum Frieden. Wir haben tolle Gemeinden, Menschen, die so engagiert sind. Wir besitzen unsere Tradition. Wir haben einen Namen. Wir sind doch wer? Ja, das sind wir auch. Und darum geht es auch gar nicht, sondern es geht darum, dass der eine, den Gott uns geschenkt hat, damit wir ein neues Herz und einen neuen Geist empfangen, an uns vorübergeht. All das können wir nämlich nicht machen oder uns antrainieren. Es geht an uns dieser eine vorüber, der die Liebe ist. Eine Liebe, die nicht mehr einteilt in würdig und unwürdig, in rechts und links. Eine Liebe, die meine Verlorenheit sieht und dennoch sagt, gefunden. Und die meine Zerrissenheit und Verwirrtheit in diesen Zeiten sieht und dennoch sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Eine Liebe, die auch nicht nur die Willigen und Guten, die Frommen oder zumindest Bemühten meint, sondern die alle, uns alle umschließt. Gerade auch die Verlorenen, die Sünder, die Erfolglosen und Versager. Deshalb geht er ja nach Jerusalem und trägt das Kreuz. Und darum möchte ich mir auch den Mund nicht mehr verbieten lassen von den Schweigrufern. Es geht nämlich nicht um Goldmedaillen, auch nicht um ein erfolgreiches christliches oder kirchliches Leben, sondern dass der gekreuzigte und auferstandene Christus mein Leben heilt. Der sehende Blinde hat es uns gezeigt. Darum sagt Jesus ja auch zu ihm, dein Glaube hat dir geholfen. Glaube allein hilft uns. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.